SWR 2 Forum.
Sie hören das SWR 2 Forum von den ARD-Hörspieltagen in Karlsruhe. Am Mikrofon ist Ralf Kaspari. Das Thema heute, die Welt als Klangkulisse über die Kultur des Zuhörens. Es diskutieren Birgit Echtler, Geschäftsführerin der Stiftung Zuhören, Ulrich Commerçant, Minister für Kultur und Bildung des Saarlandes und Walter Filz, Leiter der Redaktion Hörspiel und Feature vom SWR aus Baden-Baden. Also, es ist so, wer nicht zuhören kann, der kann nichts verstehen, wer nichts versteht, der kann auch nichts lernen. Dieser Zusammenhang von Senden und Empfangen steht praktisch im Mittelpunkt unserer Sendung und erscheint, das sagen viele Kritiker immer wieder, in Zeiten von Echoräumen, von digitaler Klangüberflutung, von Berieselung mit seichter Musik ins Abseits zu geraten. Und nicht zu vergessen ist auch das Wundergerät des Smartphones, das ja unsere Aufmerksamkeit ständig abzieht und zum Beispiel auf wunderbare Apps fokussiert. Verlernen wir das Zuhören, muss man da fragen. Und auf der anderen Seite ist es ganz entscheidend für unser Welt- und Selbstverständnis, eigentlich richtig zuzuhören, einander zuzuhören. Und die Fragen heute, die wir versuchen zu klären, müssen wir das Zuhören wieder neu lernen oder ist alles in Butter? Brauchen wir eine neue Kultur des Zuhörens? Was ist gutes Zuhören? Welchen Beitrag kann für das Zuhören lernen die Schule leisten? Das sind unsere Themen. Ich beginne mit einer Reihe von Zitaten von Schriftstellern, Politikern und Philosophen, die Spannweite des Themas ganz gut umreißen. Frau Echtler, für Sie das Zitat, mehr zu hören als zu reden, solches lehrt uns die Natur. Sie versah uns mit zwei Ohren, doch mit einer Zunge nur.
Ist es jetzt ein Test?
Sie sollen nicht sagen, von wem es ist. Also es ist von Gottfried Keller. Der behauptet ja damit, dass wir eigentlich primär Hörwesen sind, auf Stereo geeicht noch.
Naja, wir sind natürlich ab sehr frühen Stadium Hörwesen. Man weiß, dass ein Embryo ab dem sechsten Schwangerschaftsmonat hat ein ausgebildetes, ist das Hörorgan ausgebildet. Das ist natürlich schon, das sollte gibt zu denken, weil dieser Embryo hört natürlich damit alles. Er kennt die Sprachmelodie, den Sprachrhythmus der Mutter. Das merkt man erst dann auch, wenn es auf die Welt kommt. Also es ist eine sehr frühe, ganz basale Fähigkeit.
Also es gibt in der Tat ganz viele neue, auch wissenschaftliche Studien, die belegen, dass das noch nicht Geborene im Mutterleib schon sehr viel hören kann, vor allen Dingen auch geeicht wird auf die Stimme der Mutter, aber nicht nur auf die Stimme der Mutter, sondern auch auf Geräusche aus der Umwelt. Das ist ganz wichtig. Das ist eigentlich sehr interessant. Herr Commerçant, für Sie das Zitat etwas politischer, weniger poetisch. Das Zitat heißt, es ist wichtig, dass Zuhören als Kulturtechnik erkannt und gefördert wird. Die Kultusministerkonferenz hat Zuhören als Bildungsstandard aufgenommen. Nun muss es gelingen, von der Theorie in die Umsetzung zu kommen. Richtig?
Diese Aufnahme in die Bildungsstandards ist ja schon ab dem Jahr 2002 in der Kultusministerkonferenz diskutiert worden. Der Hintergrund ist in der Tat der, dass wir die Feststellung gemacht haben, dass unsere Welt doch sehr viel stärker geprägt wird von Bildern und von der Wahrnehmung von Bildern. Dann ist das mit dem Sehsinn ja ein bisschen anders als mit dem Hörsinn. Die Augen haben eine wunderbare Eigenschaft, man kann sie schließen. Das geht mit den Ohren nicht so einfach. Das wiederum hat aber auch zur Folge, dass wir offenkundig nicht mehr genug gelernt haben, Hören und Zuhören voneinander zu unterscheiden. Denn Hören tun wir irgendwie ständig. Das ist beim Sehen anders. Wenn wir was sehen, ist viel gerichteter, zumindest mal aus unserer Lebenspraxis heraus. Und wir haben da diese Konsequenz draus gezogen und an ein paar Stellen schon auch in der Praxis eine Menge verändert. Ich beginne mal mit dem Fremdsprachenunterricht. Da fing das nämlich eigentlich an. Wir haben früher in unserer Schulzeit im Fremdsprachenunterricht vor allem geschriebene Texte rezipiert. Wir haben Vokabeln gelernt. Wir sind dann irgendwann, wenn es gut gegangen ist, bei großen Schriftstellern gelandet. Und wenn wir dann nach Frankreich oder Großbritannien sind, mussten wir verhungern, weil wir nämlich nichts bestellen konnten. Da haben wir sehr stark aufs Mündliche gesetzt. Das Mündliche spielt eine viel größere Rolle mittlerweile im Fremdsprachenlernen. Und daraus entwickelt hat sich das auch für anderen Unterricht, insbesondere für den Deutschunterricht, weil wir dazu übergegangen sind, die Dinge, die man hören kann, auch wirklich tatsächlich auf der Hörebene im Unterricht zu implementieren. Sagt das an einem Beispiel, in meiner Schulzeit war das noch so, wenn ein Hörspiel vorgekommen ist, dann war es die Vorbereitung zu einem größeren literarischen Text und dieses Hörspiel hat man dann gelesen. Ein bisschen absurd, dass man Hörspiele liest, denn eigentlich sollte man sie hören, das ist vielleicht sinnvoller. Und das muss natürlich in die Praxis umgesetzt werden, aber ich glaube, da sind wir auch schon ganz gut dabei. Mag sein, dass das in verschiedenen Bundesländern unterschiedlich ist.
Ganz kurze Zwischenfrage, ist das, sagen wir mal, die Kompetenz zuhören in fast allen oder in allen Bildungsplänen der Bundesländer etabliert?
Es ist in jedem Fall eine Standardvorgabe der Kultusministerkonferenz und deswegen muss es auch implementiert werden, denn wir haben ja die Vorgaben auch deswegen gemacht, damit es gegenseitige Anerkennung von Abschlüssen gibt. Wir haben es im Lehrplan im Saarland in allen Jahrgangsstufen der weiterführenden Schulen und als Grundsatz im Bereich der Grundschulen längst etabliert. Ja.
Walter Filz, auch ein sehr schönes Zitat vom Dalai Lama. Denke immer daran, wenn du etwas sagst, dann wiederholst du nur das, was du sowieso schon weißt. Aber wenn du zuhörst, dann kannst du noch Neues erfahren. Ist das so?
Ah, das ist doch so ein logischer Trick drin, ne?
Also, ein was?
Wenn ich immer das sage, was ich eh schon weiß, wie soll der Zuhörer dann was Neues? Na gut, also darüber reden wir jetzt nicht.
Dann bräuchte man nicht mehr reden.
Nee. Also beim Zuhören ist mir ja eingefallen, lustigerweise, ich kam sofort auf eine klassische Ehestandardszene. Schatz, du hörst mir nie zu. Doch. Und das hat natürlich auch was zu tun, eventuell mit der verloren gehenden Kultur des Zuhörens. Also es stimmt natürlich, Zuhören ist ein fokussiertes Hören. Die Ohren kriegen wir nicht zu, die Augen kriegen wir zu. Seltsamerweise oder wahrscheinlich genau deswegen ist Zusehen ja auch ganz was anderes. Guck mal, was da passiert und du siehst nur zu. Zusehen impliziert nicht eingreifen, also man guckt nur zu, ist negativ eigentlich ein bisschen belastet. Zuhören, ganz und gar positiv. Du hast mir zugehört. Toll.
Okay, da kommen wir nochmal gleich zu. Aber ich habe ja eben in der Anmoderation nochmal kolportiert, es gibt ja auch viele, die sagen, wir haben eine Krise des Zuhörens. Wir könnten uns nicht mehr zuhören. Siehe zum Beispiel Trump. Trump hört wahrscheinlich selten richtig zu, sondern sagt sehr viel. Siehe vielleicht auch Kritik an Bundeskanzlerin Merkel, die den Leuten nicht mehr richtig zugehört hat. Wie ist das aus Ihrer Sicht? Haben wir sowas wie eine Krise des Zuhörens oder ist das wieder völlig falscher Alarmismus?
Also wenn meine Sicht jetzt die natürlich verengte Radiosicht ist, auch schon ein schöner Widerspruch in sich.
Radiosicht ist gut, genau.
Nein, ich kenne keine Krise des Hörens. Ich glaube, wir haben erstens, da sind wir noch in den 50er Jahren, und ich glaube, niemand, der beim Radio arbeitet, hat das noch selbst erlebt. Das ist die Welt des fokussierten Zuhörens. Da haben wir das Lagerfeuer als Radio. Man hat einzelne Sendungen gehabt und jeder Sendung wurde zugehört oder nicht zugehört. Irgendwann in den 70er Jahren kam dann die Idee des Radios als Begleitmedium. Wir bekamen Informations- oder Popwellen und da war die Idee, das sollen die Leute den ganzen Tag hören. Und manchmal hören sie zu und manchmal läuft das nur so nebenher. Und da kamen dann die ganzen Begrifflichkeiten von, das ist so ein Begleitgedudel, das ist eine Klangkulisse. So, und jetzt sind wir aber, glaube ich, wieder einen Schritt weiter. Wir leben in der Welt des Internet und plötzlich gibt es wieder Sendungen, bei denen sich die Leute zum Beispiel durch Podcasts oder Downloads entscheiden können, diese Sendung interessiert mich und dieser Sendung höre ich zu. Und seitdem wir diesen kleinen Entwicklungssprung im Radio gemacht haben, bin ich eigentlich wieder sehr, sehr zuversichtlich, weil die Welt ist wieder getrennt. Ich finde auch das Nebenbeihören ein völlig legitimes Interesse. Das ist etwas anderes, da will ich mich nicht informieren, da brauche ich aus vielen anderen Gründen etwas zum Hören. Aber umgekehrt habe ich auch wieder die Menschen, die sagen, das und das interessiert mich, dem höre ich zu. Also insofern bin ich heute glücklicher als vor 20 Jahren.
Ein glücklicher Mensch. Frau Echtler, wie sehen Sie das mit der Krise?
Ich glaube, es ist differenzierter. Ich stimme natürlich Herrn Filz zu. Und ich glaube aber schon, dass sich Wahrnehmungsgewohnheiten und Wahrnehmungsfähigkeiten ändern und geändert haben. Also es scheint beispielsweise so zu sein, dass Zuhören einfach unverbindlicher wird. Aus was für Gründen das jetzt ist, ob Medien, veränderter Medienkonsum oder Kommunikationstechnik, die sich verändert oder die Dominanz des Visuellen. So ist es nun mal. Und gleichzeitig hat man aber, und es geht so ein bisschen in Ihre Richtung, Herr Filz, Eltern und Kinder, die klagen, dass einem nicht zugehört werden. Und ich meine, es war vor ein paar Wochen dieser Junge in Hamburg, der gesagt hat, einfach das Zuhören geht verloren, weil die Eltern dauernd am Handy sind. Wir haben letztes Jahr eine Hörclub-Konferenz mit Kindern gemacht. Über 100 Kinder kamen da zu uns. Und Konferenz war das insofern, dass die Kinder auch einen aktiven Part bekamen und gefragt wurden, wie ist denn das? Was verbindet ihr mit dem Zuhören? Wie ist das für euch? Was fehlt da vielleicht? Und da haben die ganz klar gesagt, wir wollen, dass man uns wieder zuhört. Und es war in Richtung Eltern gerichtet, dass sie einfach viel Zeit am Handy verbringen. Also Kinder wollen, dass man ihnen zuhört.
Herr Kommissar, ich habe heute auf dem Weg hierhin Radio gehört. Da war ein Bericht über Kramp-Karrenbauer. Sie macht eine Zuhörtour. Ist doch eigentlich ganz interessant, ne? Dass da jetzt sozusagen eine neue Kandidatin etabliert mit dem Begriff, ich höre euch zu plötzlich. Plötzlich hört jemand zu.
Ja, es ist zumindest ein guter Marketing-Gag. So neu ist dieses Format im Übrigen nicht. Ich kenne das aus der Politik sehr intensiv. Ich glaube nicht, dass das so furchtbar neu ist. Ich sag mal, ich habe sowieso die Erfahrung gemacht, dass ich eigentlich immer zuhöre, mir nur viel zu wenig zugehört wird. Was will ich damit sagen? Ja, das ist clever, sowas zu machen, aber ich glaube, es war Peer Steinbrück, der sowas auch gemacht hat. Ich weiß nicht, ob er es genau so genannt hat also es ist schon lange her, deswegen ist Geschichte, insofern kann man das sagen. Ja, ich glaube, es gibt so eine Erwartungshaltung, aber ich will auch anfangen, diese Erwartungshaltung gibt es auch gerade bei den Allerkleinsten. Wir stehen kurz vor dem Vorlesetag auch wieder und ich mache die Erfahrung, ich gehe dann auch immer in Schulen. Kinder können eigentlich super gut zuhören auch, also aus einem Buch vorlesen, ohne dass da jetzt viel drumherum sein muss, wenn das gut vorgetragen wird und wenn Kinder merken, sie werden dabei auch ernst genommen, können schon sehr gut zuhören. Deswegen auch nochmal, was das Thema Krise angeht. Ich glaube, wir sind dabei, diese Krise zu überwinden. Wenn man sich aber in der Tat anschaut, Stichwort Fake News, Sie haben Trump angesprochen, es ist offenbar nicht überall sehr weit verbreitet. Und die Frage beim Zuhören ist ja auch, es gehört schon auch noch mehr dazu als Zuhören. Zuhören ist ja erstmal eine Voraussetzung. Verstehen ist dann schon auch der nächste Schritt. Und ich glaube, da müssen wir uns schon alle selbst fragen, was ist denn auch in Medien in den letzten Jahren so geschehen? Ich fange jetzt mal, auch wenn wir hier bei Hörspieltagen sind und eher radioaffin sind, ich fange mal bei den politischen Sendungen oder Sendungen über Politik im Fernsehen an. Ich erinnere mich noch gut an im Gespräch mit Günter Gauss, eine mehrstündige Fernsehsendung, bei der nicht so wahnsinnig viel passiert ist. Gut, es ist geraucht worden, das waren so die visuellen Effekte, aber es waren zwei Gesprächspartner, die sehr intensiv miteinander gesprochen haben. Was haben wir heute? Wir haben heute Talkshows, in denen eigentlich das Grundkonzept darauf basiert, dass man dem anderen nicht zuhört, sondern dass man ihm ins Wort fällt. Und das bedauere ich schon. Insofern ja, kann ich das von Frau Kramp-Karrenbauer absolut unterstützen, dass wir auch in der Politik nochmal genauer hinhören müssen, was uns da mitgeteilt werden soll.
Aber man kann ja sagen, also gut, Krise des Zuhörens, das lässt sich immer leicht behaupten, ist aber sehr differenziert zu betrachten. Aber wir haben immerhin in den letzten Jahren, würde ich sagen, doch schon nicht eine Renaissance des Zuhörens, aber wir haben es entdeckt. Also entdeckt im Bildungsprozess, auch nochmal entdeckt als Radiomacher, Radioredakteure und Autoren fürs Radio. Das ist doch schon, und es ist in den Lehrplänen etabliert. Das ist doch schon ganz interessant.
Ja, und die Politik offenbar
entdeckt es jetzt auch entdeckt.
Immer also wieder, wobei das natürlich eigentlich das Modell ist, was wir eben gehört haben. Also wenn jetzt die Politik den Menschen zuhört, ist das ja ähnlich wie wenn die Eltern den Kindern endlich zuhören würden, wie es die Kinder fordern und so wie die Wähler ja auch fordern. Jetzt hört mir zu, die umgekehrte Forderung wäre ja, wenn die Eltern zu den Kindern sagen, nun hört mir endlich zu, dann steckt da ja so ein bisschen immer drin, nun tu doch endlich, was ich will. Also das steckt, glaube ich, auch in dem Ehelichen, du hörst mir nie zu. Und es steckt auf jeden Fall immer bei einem Lehrer, an den ich mich erinnere, der immer zwischendurch mal sagte, jetzt zuhören. Und damit meinte der natürlich nicht, dass wir zuhören sollten, sondern dass er jetzt gleich sagt, was in der Klassenarbeit vorkommt. Also das waren natürlich Handlungsanweisungen. Und vielleicht haben wir ja das Glück, dass wir diese Handlungsanweisungen langsam nicht mehr mit dem Begriff Zuhören verbinden, sondern tatsächlich zu einem Ich nehme erst einmal auf und verbinde damit gar nichts kommen.
Ich möchte noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, was Sie eben gesagt haben. Wir haben so ein individualisiertes Hörmuster, ja, also Podcast zum Beispiel. Ich kann mir Sendungen herunterladen und die hören, wann ich will. Ich kann es im Auto hören, wenn ich irgendwie eine lange Fahrt habe. Ich kann es im Bett hören. Das ist ja eigentlich auch eine neue Renaissance des Hörens. Und zwar gerade deshalb, weil es individuell praktisch möglich ist.
Ja, und weil es die allermeisten hören ja über Kopfhörer. Und
ja,
weil es,
okay,
ja doch sehr viele, wenn man unterwegs ist, Podcast ist eine Geschichte sehr häufig für unterwegs, aber auch zu Hause und man muss ja nur rumlaufen, um zu sehen, wie viele Menschen einen Kopfhörer aufhaben. Das ist natürlich eine spezielle Form des Zuhörens, wo die Fokussierung ja gewissermaßen nochmal technisch verstärkt wird und ich mich hineinbegebe in das, was ich höre. Das ist natürlich für Dinge, wo es nicht nur um mir erzählt jemand was, sondern für Illusionistisches wie Hörspiel zum Beispiel, sofern es naturalistisch ist, eine ganz interessante Sache ist, weil dann weiß ich, der hört mir nicht nur zu, sondern der hört überhaupt nichts anderes in dem Moment. Und das ist für uns natürlich schon interessant, mit all den Gefahren, ich sehe da schon zweifelnde Blicke,
ja, mach,
die das
gucken wir gleich
mit einschließt.
Gucken wir gleich. Ich habe neulich einen, ich glaube, 16-Jährigen getroffen, der hat mir erzählt, er hört die Wissensfeature von SWR2, die sind ja immerhin 27 Minuten lang, beim Joggen über Kopfhörer.
Ja.
Also wissenschaftliche Inhalte, tolle Sache, oder?
Ja, ja.
Also das ist möglich.
Gehirnjogging,
genau. Frau Echtler, Sie haben skeptisch geguckt.
Ja, jetzt ist es natürlich an mir, so ein bisschen diesen Optimismus hier so ein bisschen zu bremsen. Aber das mache ich gerne, weil ich natürlich auch hier sitze, um das Zuhören oder die Zuhörbildung einfach hochzuhalten und dafür eine Lanze zu brechen. Und es ist natürlich schon so, es ist eine unterschätzte Fertigkeit. Und gerade was die Schule angeht, da teile ich auch nicht ganz den Optimismus des Ministers. Es ist immer noch eine Bringschuld, gerade in der Schule, wo ja, ich meine, Lernen erfolgt über die Aufnahme von Gehörten, erfolgt alles mündlich oder zu 75%, sagen Untersuchungen, dass der Schulalltag über 75% der Zeit über mündlichen Input, also über das Zuhören erfolgt. Und da wird es schon noch als Bringschuld geschehen. Also es ist schon noch auch viel zu tun, um das Zuhören einfach auch in den Kontext, in den Bildungseinrichtungen einfach voranzutreiben. Mhm. Ich will es gar nicht kleinreden, aber es gibt schon noch viel zu tun. Und sozusagen noch vielleicht mal weg von der formalen Kompetenz. Zuhören ist ja was Ureigenmenschlichstes. Also es ist eine... Ich nehme ja nicht nur Informationen darüber auf, sondern ich wende mich meinem Gegenüber auch zu. Das ist uns ureigenst menschlich, so treten wir in Beziehung. Also das ist ja auch noch die Dimension des Zuhörens.
Da wollte ich anknüpfen, weil man kann ja auch sagen, weil Sie haben jetzt nochmal über Zuhören und Schule geredet, gerade auch Grundschule und vielleicht auch Vorschule. Das Zuhören ist doch elementar für den Bildungsprozess, oder?
Ja.
Es gibt keinen Bildungsprozess bei uns Menschen ohne Zuhören.
Ja.
Kann man das so sagen? So
plakativ? Ja, kann man so sagen.
Aber dennoch wird es in der Schule stiefmütterlich behandelt.
Da müssen Sie den Minister fragen.
Da muss ich den Minister fragen, genau.
Naja, diese Ausschließlichkeit würde ich im Übrigen nicht sehen. Es gibt auch visuelle Lernmöglichkeiten und meine, das wäre ja so eine Exklusionsgeschichte. Auch Gehörlose können durchaus auch lernen. Also ich finde, so pauschale Aussagen finde ich ein bisschen schwierig. Dass wir es erkannt haben, glaube ich aber schon. Ich habe erwähnt, wir haben das Thema Zuhören und Mündlichkeit und das eine hängt immer mit dem anderen zusammen, doch sehr stark mittlerweile in unseren Lehrplänen implementiert, da wir bei den Hörspieltagen ja auch sind. Wir haben gerade das Thema Hörspiel komplett implementiert bei uns in den Schulen. Es gibt ein umfangreiches Programm, das wir mit unserem Lehrerfortbildungsinstitut im Saarland zusammen mit dem Saarländischen Rundfunk entwickelt haben, mit der Möglichkeit für jede Klassenstufe mehrere Hörspiele nicht nur anzubieten, sondern auch didaktisches Material, Lehrerfortbildungen zur Verfügung zu stellen, um nämlich diesen Prozess zu unterstützen. Dieses Zuhören will ja auch gelernt werden. Und da wir die Aufforderung in unseren Lehrplänen haben, dass in jeder Klassenstufe mindestens ein Hörspiel auch durchgenommen werden soll, und zwar nicht in dem Sinne, dass es nur vorgelesen wird oder man sich es mal anhört und das war's dann und dann wird irgendwie so eine Hörverstehensabfrage gemacht, sondern dass das auch so weit geht, dass Schülerinnen und Schüler selbst in den Prozess, in den Gestaltungsprozess mit einbezogen werden sollen, womöglich selbst Hörspiele entwickeln oder Hörspiele nachspielen, glaube ich schon, dass es eine höhere Bewusstsein dafür gibt. Ich glaube eben sehr daran, dass wir beim Lernprozess in unseren Schulen eine sehr viel stärkere Schülerzentrierung brauchen und eine Schüleraktivierung brauchen, dass also der Lernprozess wieder von denen aktiv gestaltet werden kann, die ihn eigentlich zu bewältigen haben. Das sind ja eigentlich nicht die Lehrer, sondern die sollen ja begleitend dabei sein und unterstützend dabei sein, damit die Schülerinnen und Schüler das machen. Und das gelingt am besten, indem man spannende Unterrichtsformate hat, wie beispielsweise den Einsatz von Hörspielen.
Wobei das Zuhören wird immer nur von den Kindern eingefordert. Verdammt nochmal, ich möchte auch mal, dass die Lehrer zuhören.
Nein, aber Schülerzentrierung heißt genau, ja, dass der Lehrer sich zurücknimmt als der Sprechende, sondern dass er sich als Begleitender, als Lernbegleitender, das ist genau das, was ich sage, vielleicht nicht richtig, nicht deutlich genug ausgedrückt habe. Genau das ist der entscheidende Punkt. Das spielt ja mittlerweile auch in unserer Lehrerausbildung insgesamt eine viel größere Rolle. Nicht vorne steht einer und der erklärt dann einer Anzahl von Schülerinnen und Schülern mal die Welt, sondern im Gegenteil jemand, der vor allem darauf zu achten hat, wie Schülerinnen und Schüler selbst ihre Lernprozesse gestalten. Und da muss er zuhören, weil jeder Mensch anders lernt und manche eben auch leichter durch Zuhören lernen, andere auch leichter durch visuelles Erfahren und wiederum Dritte und ich glaube alle am besten durch eigene Praxis und durch eigenes Einüben.
Das ist natürlich ein wichtiger Zusammenhang. Also je mehr sich die Unterrichtskultur ändert hin zum selbstgesteuerten Lernen, zum schülerzentrierten Lernen, desto mehr wird das Zuhören, differenziert sich aus sozusagen.
Ja, guter ja. Unterricht kann sich vor allem dadurch auszeichnen, dass der Lehrer möglichst wenig reden muss, weil der Unterricht so gut vorbereitet ist, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Lernprozesse selbst und miteinander gestalten. Das gelingt, wenn man will. Auch das, es kann durchaus auch mal Frontalunterricht werden, dann kommt man so leicht in den Verdacht. Frontalunterricht wird jetzt abgeschafft. Nein, es muss eine Mischung geben. Natürlich braucht man auch Inputphasen und Schülerinnen und Schüler müssen schon auch zuhören lernen, aber Lehrer müssen das in jedem Fall gut können, ja.
Nochmal ganz kurz, Walter Filz, zurück zu dem, was Sie eben gesagt haben, also die Kulturtechniken ändern sich, das Zuhören ändert sich. Es gibt ja auch zum Beispiel die Sparte des Hörbuchs, die auch nicht so unerfolgreich ist. Sie ist nämlich ziemlich erfolgreich. Ich höre wahnsinnig gern plötzlich Hörbücher. Am liebsten die, wo mir der Autor selber das vorliest, weil da kommt eine ganz andere Haltung nochmal rüber.
Sofern er lesen kann.
Ja, es gibt 50%, die überhaupt nicht ihre Bücher lesen können.
Genau, die versuchen wir vom Mikrofon fernzuhalten, aber es gelingt nicht immer.
Gut, dann nehmen Sie einen Sprecher.
Ja, so ist es.
Aber trotzdem, Hörbücher boomen doch, oder? Also boomen ist vielleicht zu viel gesagt, aber Sie haben Ihre Sparte sozusagen gefunden.
Ja, also Hörbuch ist ja eigentlich nur die Bezeichnung für ein Medium. Und Wir denken bei Hörbuch immer tatsächlich an eine CD, die noch aufklappbar ist wie ein Buch. CDs gehen aber zurück. Also insofern, wenn wir jetzt von Hörbüchern sprechen, meinen wir eigentlich Dateien oder Streamendes, also insofern vom Buch ist da nicht mehr viel da, aber wir reden ja auch vom E-Book und da hat man auch nichts in den Händen, was einem Buch ähnelt. Genau. Also insofern ja, Hörbücher ja, sich etwas erzählen oder lesen lassen auf jeden
aber
Fall.
Aber auch da haben wir eine Ausdifferenzierung. Also früher hat man ja gesagt, das E-Book verdrängt das herkömmliche Buch und da hat man gesagt, das Hörbuch verdrängt das E-Book etc. und alle anderen auch. Es ist ein Nebeneinander plötzlich geworden.
Es ist ein Nebeneinander. Also ja? Fernsehen hat auch nicht das Radio verdrängt, das war auch eine Idee und Fernsehen hat auch nicht das Kino verdrängt. Das war auch mal eine Idee gewesen, weil man immer denkt, wenn ich Hören mit Sehen habe, ist das doch besser als Hören ohne Sehen. Also muss das eine ja besser sein als das andere. Aber im Grunde haben wir alles nebeneinander und das in die Hand zu nehmende Buch gibt es auch nach wie vor. Aber was man, glaube ich, wirklich nicht gewusst hat, wie groß das Interesse ist, tatsächlich Menschen, also bleiben wir bei einem gelesenen Buch, bleiben wir bei einem Schriftsteller, zuzuhören. Denn das war früher, wenn man sich erinnert, das gab es auch schon. Also man konnte Thomas Mann Lesungen, wenn sich Ältere erinnern, was ein Plattenwechsler ist, sind 12 Schallplatten, die man auf so einen riesen Stiel gesetzt hat. Und die fielen dann runter. Ja. Und dann hatte man auch seine 6 Stunden Lesung. Die konnte man aber nicht mitnehmen, die ging nicht im Auto. Da mussten sie sich zu Hause aufs Sofa setzen und mehrere Flaschen und große Zigarren bereitstellen. Und dann konnten sie sich diesem Ereignis hingeben. Das blieb natürlich ein Minderheitenvergnügen und die Platten kosteten ein Schweinegeld.
Ich kann mich sehr gut erinnern, ich hatte Faust mit Will Quadflieg.
Ja.
5 LPs.
Genau. Und dann macht sie
mit genau,
und die nächste kam runter.
Okay, die Zeiten sind vorbei, das ist aber auch gut so. Sie haben selber sehr viel Feature gemacht fürs Radio, auch erfolgreich, viele Preise bekommen dafür. Wenn Sie als Macher so ein Feature planen oder im Kopf entsteht das ja, wie ein Buch wahrscheinlich, die Idee dazu etc. etc. Denken Sie daran gleich, wie man den Zuhörer bannen kann? Wie man so fokussieren kann, der hört, ich glaube, das ist beim Hörspiel ja ganz wichtig, der hört 2 Minuten und kann nicht mehr abschalten.
Also jeder arbeitet anders, aber wenn Sie mich reizenderweise nur nach mir fragen, dann, wenn ich schreibe, höre ich das. Beziehungsweise umgekehrt, was ich schreibe, habe ich vorher als eine Art Höreindruck im Kopf. Und dadurch bekomme ich eine relative Gewissheit, dass das funktioniert. Also ich schreibe nicht etwas auf, lese das und denke, das liest sich ja schön, sondern ich habe einen Höreindruck im Kopf und diesen Höreindruck, den schreibe ich dann gewissermaßen nachträglich nieder. Und ich glaube, bei allen akustischen Formen, die wirklich sehr aufs Hören und nicht aufs Verlesen von Texten gedacht sind, ist das, glaube ich, ein ganz gutes Verfahren.
Und wie geht das dann weiter? Also Sie hören es, Sie haben einen Höreindruck, eine Höridee kann man fast sagen.
Ja, gut.
Sie schreiben das auf und dann spinnt sich das weiter.
Aber ja, dann schreibe ich es auf und im Grunde ist dann der nächste Schritt eigentlich schon ins Studio zu gehen und dann hat man gleich die Referenz, denn dann hört man ja das, was man vorher nur im Kopf hatte, hört man ja dann rasch tatsächlich und dann stellt man fest, na, im Kopf hat sich das noch ganz schön angehört, aber in Wirklichkeit funktioniert das nicht. Oder man stellt fest, das könnte sich in Wirklichkeit noch viel interessanter anhören, aber die Referenz ist tatsächlich, also das Niederschreiben ist im Grunde nur eine Art Zwischenschritt, damit man irgendeines, das ist wie ein Drehbuch, also zwischendurch muss es mal hingeschrieben werden, aber ich mache mal eine kleine Klammer auf. Es kommt beim Radio relativ häufig vor, dass Hörer sagen, schick uns doch das Manuskript. Und ich kann das nie verstehen, weil wenn ich den Tatort verpasst habe, schreibe ich doch nicht, schicken Sie uns das Drehbuch. Also bei einem guten Film ist das Drehbuch nichts anderes als eine verschriftete Grundlage von etwas, das visuell etwas vollkommen anderes ist. Und bei einem Hörspiel oder guten Feature, denke ich, sollte das genauso sein. Zwischendurch müssen wir eine Art Fixierung haben auf Papier, damit alle Beteiligten sich irgendwie darüber verständigen können. Aber das, was dann zu hören ist, sollte möglichst weit weg von diesem Papier dann sein.
Und Sie sind auch kein Marketing-Spezialist, der dann dran geht mit der Intention, oh Gott, ich muss, dass die Leute zuhören, dass die gebannt zuhören, dass die fokussiert sind, dass die nicht mehr abschalten, dass die sofort in den Bann gezogen werden.
Ja, aber die Rezepturen, nee, gar nicht. Aber das sind ja ähnliche Rezepturen. Also wenn ich ein Buch schreibe, dann weiß ich, also sagen wir mal, ich will jetzt einen populären Krimi schreiben, dann weiß ich ja ungefähr, wie ein Spannungsbogen funktioniert. Das ist ja nicht Intuition, dafür gibt es ja Rezepte. Also wenn Sie einen professionellen Krimischreiber fragen, dann wird er Ihnen sagen, Sie brauchen in den ersten 10 Minuten die Leiche, Sie brauchen in der 15. Minute einen Dreh in der Handlung, in der 25. Minute brauchen Sie einen zweiten Dreh und in der 45. muss ich das ganze Ding nochmal auf den Kopf stellen. Und wenn ich dann sage, kann es vielleicht auch in der 42. sein, dann sagt er, nee, das haut nicht hin, das gucken die Leute nicht. Mhm. Und dann kann man entweder gebannt da sitzen und sagen, okay, das ist wohl jahrzehntelange Erfahrung, oder man sagt so ein Quatsch, ich mache das vollkommen anders, und dann stellt man fest, funktioniert auch. Aber all diese Regeln hat man ja, ob man sie gut findet oder nicht, irgendwie hat man die ja drin und irgendwie orientiert man sich danach. Also deswegen zurückgebogen aufs Radio. Ich würde nicht ein Feature oder ein Hörspiel mit einem 25-minütigen Monolog beginnen und hoffen, dass die Leute so lange ausharren, bis dann die Fetzen fliegen.
Hat es bei James Joyce schon gegeben, glaube ich.
Ja, aber der kam hinten, der Monolog.
Ach so, jetzt weiß ich nicht mehr. Frau Echtler, wenn wir uns darauf einigen können, wir haben keine Krise des Zuhörens, aber schon so etwas wie eine Renaissance. Also Herr Commerson hat ja nochmal die Initiativen aus dem Saarland aufgelistet, dass man in die Schulen geht, dass man Kinder mit dem Hörspiel in Berührung bringt. Ich glaube, wir haben Zuhören lange Zeit unterschätzt. Wir haben immer gesagt, wir hören irgendwie immer zu. Die Ohren sind immer offen. Das ist das einzige Organ, was wir nicht schließen können. Das ist ein passiver Prozess, der läuft sozusagen im Unbewussten mit ab. Wir können da gar nichts machen. Jetzt, glaube ich, ist es genau umgekehrt. Wir haben gemerkt, Zuhören ist ein aktiver Prozess und der braucht bestimmte Eigenschaften. Wir müssen uns fokussieren auf jemanden. Das ist ja heute schon relativ schwierig, manchmal auch für kleine Kinder. Wir müssen die Aufmerksamkeit fokussieren, und zuhören bedeutet, was heißt das eigentlich genau, richtig zuhören?
So genau weiß man das gar nicht. Man weiß es wirklich nicht so genau, welche Prozesse ablaufen, welche persönlichen oder allgemeinen Bedingungen geschaffen sein müssen, dass Zuhören zum Erfolg führt, und wie und wann man es lernen und fördern kann. Ich könnte Ihnen natürlich sagen, oder das ist vielleicht andersrum die Frage durch die Hintertür beantwortet, was ein guter Zuhörer oder eine gute Zuhörerin ist. Nämlich, ja, das ist jemand, der sich in der Tat seine Aufmerksamkeit richten kann und der Informationen oder das, was sozusagen über die Ohren auf ihn eintrifft, differenzieren, bewerten, sortieren kann und so sich danach ausrichten kann oder sich dementsprechend einfach sein Verhalten orientieren kann. Das würde ich als gute Zuhörerin oder guten Zuhörer definieren. Aber was wirklich das Zuhören ist, so viele Untersuchungen gibt es noch nicht, im Unterschied zur Untersuchung des Lesens beispielsweise.
Aber auch wo ich meine, das Zuhören entsteht. Man kann doch vielleicht, wenn man es summarisch einfach macht, also kann man ja aufzählen, was zum guten Zuhören wichtig ist. Sie hatten es ja schon gesagt, Aufmerksamkeit, Fokussierung der Aufmerksamkeit, vielleicht sowas wie Empathie, sich hineinzuversetzen in den anderen.
Mit Sicherheit.
Also wenn man jetzt das Beispiel nimmt von der Ehe, wo die Ehefrau sagt, du hörst mir nie zu, dann hat sie natürlich das Problem, zu wenig Wertschätzung zu bekommen. Und richtiges Zuhören wäre halt ein Akt der Wertschätzung, der Hinwendung.
Ja, also man weiß zum Beispiel auch, es fängt bei den Kleinen schon an, aber dieser Satz, jetzt hör mal zu, der ist für die Katz jetzt mal.
Ja, weil es ein autoritärer Akt eigentlich ist.
Es funktioniert auch einfach nicht.
Ja.
So. Klar, ein Akt der Zuwendung, der Hinwendung, ein Akt des Wertschätzens. Also wenn Sie mich vorher fragen, was das Zuhören ist, ich meine, ein bisschen wissen wir natürlich schon. Und dementsprechend richten wir natürlich auch unser Angebot aus als Stiftung Zuhören. Wir haben eine ganze Reihe von medienpraktischen Projekten, medienpädagogisches Material. Schwerpunktmäßig sind es die sogenannten Hörclubs und in einer Weiterentwicklung ein Projekt, ein Programm Lilo Lausch, das nochmal stärker interkulturelles Lernen Lernen und die Zusammenarbeit mit Eltern und auch die Sprachbildung in Fokus nimmt. Also daraus wissen wir, und es sind mit Wissenschaftlern und Pädagoginnen zusammen entwickelte Projekte, dass man natürlich was tun kann, um das Zuhören heraus zu kitzeln und mit den Kindern sozusagen an der Sensibilisierung der akustischen Wahrnehmung durchaus arbeiten kann. Und wir tun das mal sehr verkürzt dargestellt, natürlich auch, wie Herr Commerson auch schon vorher sagte, durch das Aktivieren. Das heißt, Kinder kommen ins Tun und kriegen Verständnis darüber, was Hören sein kann, indem sie selber Hören machen.
Also wir haben verschiedene Initiativen jetzt, die eigentlich das Zuhören, ja, trainieren ist völlig falsch. Kann man Zuhören
üben,
trainieren?
Ich würde schon sagen, üben, trainieren, klar.
Üben kann man es schon. Die auch Kinder mit der Form des Radios und dem Hörspiel wieder konfrontieren,
genau.
In der Schule auch.
Abrufbar ist schon eine ganze Menge. Ich glaube, worum es mehr geht in der Schule, ist didaktisches Begleitmaterial dafür zu erstellen, dafür zu sorgen, dass auch die richtigen Settings da sind, dass die urheberrechtlichen Fragen ordentlich geklärt sind, dass Lehrer in einem rechtssicheren Rahmen das verwenden können. Ich glaube, das sind hauptsächlich die Herausforderungen. Aber natürlich eine breitere Palette noch zu haben von qualitativ hochwertigen, auch hochwertig gespielten Hörspielen. Das ist ein gutes Drehbuch oder ein gutes Buch allein reicht nicht. Es kommt eben schon drauf an, welche Stimmen sind dabei, ist das interessant, gibt es eine gute Inszenierung und so weiter. Das ist schon eine Herausforderung.
Also wenn ich da nochmal anschließen darf, also natürlich kann es Kinderhörspiele nie genug geben. Es kann auch Hörspiele nie genug geben. Tatsächlich aber, wo es eine Lücke gibt, das ist, glaube ich im Bereich Jugendliche zwischen, sage ich mal, 13 und 23. Und das ist auch ein Bereich, wo uns vielleicht auch das Zuhören oder vielen Jugendlichen das Zuhören etwas abhanden kommt, weil da tut sich ja die Menge der medialen Möglichkeiten auf. Und tatsächlich im Sinne Jugendhörspiel, also ein Begriff, den wir überhaupt nicht kennen, den wir aber wahrscheinlich auch so nicht verwenden wollten, aber tatsächlich da gibt es ein Loch. Also wir verabschieden uns von den Kindern irgendwo, wo sie 12, 13 sind und dann so ab 30 versuchen wir sie als Erwachsene wieder einzufangen. Dazwischen tun wir wenig.
Aber auf YouTube beispielsweise passiert da eine ganze Menge. Ich stelle das fest, mein 12-jähriger Sohn ist auch ständig auf YouTube unterwegs und der guckt da nicht irgendwelche spannenden Action-Dinge, sondern ganz viele Erklärszenen, wo ich immer denke, oh, da wird bestimmt mit viel visuellen Effekten gearbeitet und sowas überhaupt gar nicht. Meistens sitzt da nur jemand und erklärt Dinge, die er super spannend findet und er hört unglaublich zu, er hat den Kopfhörer drauf. Ich finde das jetzt nicht so schlimm. Ich kontrolliere auch nicht alles, was er sich da anschaut und so, aber manchmal frage ich ihn, woher weißt du das denn jetzt schon wieder? Er sagt, das habe ich auf YouTube gesehen. Was wir da aber brauchen, zumindest mal fürs schulische Umfeld, ist zumindest auch die Gewähr, dass das hochwertig produziert ist. Also nicht nur im Sinne von technisch hochwertig produziert ist, sondern auch von den Inhalten her hochwertig produziert ist. Und das wünscht man sich dann eben schon, dass wir diese Altersgruppe da aber nicht so das klassische Bildungsfernsehen oder Bildungshörfunk gemacht wird, sondern schon auch spannende Geschichten erzählt werden.
Aber man muss, also was die Zuhörvermittlung oder Zuhörbildung angeht, muss man auch gar nicht so weit greifen. Wir haben ganz tolle Erfahrungen gemacht oder machen auch Projekte mit den Älteren, weil da sehe ich das wie Sie, Herr Filz. Zuhörbildung an der Stelle oder in der Altersgruppe ist natürlich dann wieder spannend, wenn die wirklich selber Autorinnen und Produzentinnen werden von Hörstücken, die sie machen. Da schicken wir Kolleginnen aus den Häusern, mit denen wir als Stiftung Zuhören zusammenarbeiten, in Klassen. Das sind dann ein Projekt, Projektwoche. Wir haben auch in Saarland beispielsweise mal eins in der Form gemacht. Und da machen die dann selber Hörstücke und da sind sie bestimmen, was sie da sehen und wie sie es abbilden und wie sie es eben umsetzen. Und dann findet da der Austausch darüber über Qualität. Also wie will ich das, wie klingt das, was muss ich machen, damit es gut klingt?
Am besten im Übrigen dann auch noch, wie in diesem Beispiel, mit Gruppen, die selbst künstlerisch aktiv sind und dann der Möglichkeit eben auch mal, dass die Kinder sich so ein bisschen an denen messen können und sagen können, boah, guck mal, die haben aber ein tolles Hörspiel aufgenommen, sowas will ich auch können. Das ist meistens schon auch ein bisschen spannender, wenn der Klassenlehrer das macht,
was er immer macht. Sie haben eben von der Lücke gesprochen, die es da gibt. Also sagen wir mal, die pubertierende Epoche im Leben eines jeden Menschen, dass es da eine Lücke gibt. Liegt das daran, dass es auch zu wenig Autoren gibt?
Nee, glaube ich
gar nicht. Am Mangel von Autoren, die andere Stoffe haben, andere Interessen.
Wenn man guckt, im Buchbereich gibt es vieles, im Fernsehbereich im weitesten Sinne gibt es vieles. Also glaube ich nicht. Vieles ist ja immer ein Wechselspiel. Und wäre der Bedarf größer, gäbe es auch die Autoren und umgekehrt. Also eine Wechseldynamik gibt es schon. Aber wir sitzen nicht da und sagen, Mensch, wir würden es so gerne machen, aber leider kann es keiner.
Herr Commerson hat eben YouTube ins Feld geführt. Da muss man ja wirklich sagen, das merken wir auch bei uns im Radio, diese Erklärformate nach Bauhausästhetik. Da steht eine Figur und erklärt wirklich in 5 Minuten, was ist der Zitronensäurezyklus, was ist der Benzolring, und die Leute rufen das ab wie verrückt.
Ja, es gibt ja auch Leute, die sich einfach hinstellen und erzählen wirklich 90 Minuten irgendwas.
Ja, ist das
also
Neues? Kann man das
visuell
so,
ist da gar nichts.
Ich sage ja Bauhaus, da ist nichts.
Nee, und es gibt diese wunderbaren Einschlafgeräusche. Also Leute, die irgendeinen Ton brauchen, um einzuschlafen. Sie können auf YouTube 12 Stunden lang einen Föhn hören. Und diese Dinge haben 1,5 Millionen Klicks. Gucken Sie mal Einschlafgeräusche, auch für Babys, ist aber auch für Erwachsene. Also, oder wenn Sie sagen, Mensch, meine alte Wohnung hat eine Klimaanlage, die fehlt mir jetzt, ich kann gar nicht schlafen. Sie kriegen 12 Stunden Klimaanlagenrauschen auf YouTube.
Das ist aber Hören und Weghören und nicht mehr Zuhören.
Dann. Ich will damit nur sagen, YouTube hat in vielen Fällen mit Visuellem überhaupt nichts zu tun. Für mich wäre es ja der Beweis, Visuelles ist gar nicht so wichtig, wie wir denken.
Ist es beim Zuhören auch die Maxime wie in anderen Bildungsbereichen, je früher, desto besser? In der Kita schon?
Ja.
Ganz eindeutig, oder?
Ganz eindeutig, und das tun wir auch, genau, ganz früh. Gerade was dieses Projekt oder das Programm Lilo Lausch angeht, ab 2 Jahren in die Kita.
Es gibt unendlich viele CDs im Übrigen für das Kind im Mutterleib, nicht erst nach der Geburt.
Nein, aber es knüpft natürlich daran an, dass wir Geräusche sofort mit Gefühlen verknüpfen. Dass jedes Geräusch oder die meisten Geräusche bei uns irgendwas auslösen, eine starke Emotion oder überhaupt eine Emotion, die wir mit irgendwas in unserer Biografie verbinden.
Ja, weil das Zuhören wahrscheinlich mit solchen emotionalen Schubladen eher verknüpft ist.
Genau.
Ja, und es ist viel direkter als dieser sprachliche Diskurs.
Und
es
geht, deswegen auch liegt die Chance da drin, das auch.
Und wird viel direkter mit den Emotionen verbunden. Genau. Hartmut Rosa, der Soziologe, würde sagen, es spannt einen Resonanzraum auf, in dem wir miteinander schwingen.
Wir haben eben von Herrn Filz gehört, es kommt auch auf die Art des Vortrags an. Also nicht alle Autoren würden sie ihre eigenen Bücher lesen lassen. Und das hängt sehr viel damit zusammen, ob man Spannungsbögen auch aufbauen kann, ob man in der Lage ist, Interaktionen zu organisieren. Und Interaktion, wenn ich eigentlich nur was vorlese, ist auch ein hochkomplexer Akt. Also zum Zuhören gehört nicht nur der Empfänger, sondern durchaus auch der Sender, der darauf achten muss, dass der Zuhörer überhaupt bei der Stange gehalten bleibt. Ich glaube, das ist so ein wirklich wichtiger und ernsthafter Punkt dabei. Also das müssen wir schon auch lernen. Und ich glaube, dass deswegen auch dass es in den Schulen so unglaublich wichtig ist, dass die nicht nur rezipieren, sondern dass sie selbst auch produzieren, weil das eigene Produzieren durchaus auch was damit zu tun hat, besser rezipieren zu können und besser wahrnehmen zu können, was andere vortragen.
Ja, und da gibt es eine lange Tradition, also weit vor den Medien, also der Geschichtenerzähler oder die Geschichtenerzählerin am Lagerfeuer, also vor der Verschriftung, vor Buchdruck und bevor Menschen überhaupt lesen konnten, wichtige Figuren, wichtiges Berufsbild, die das natürlich professionalisiert hatten, also die wirklich erzählen konnten und eigentlich eine ganz klassische Zuhörsituation, einer kommt und sagt, ich erzähle euch jetzt die Geschichte von und dann war vollkommen klar, Stille in der Runde, wir sind ganz konzentriert auf diese Person und hören einfach nur zu. Also insofern ist es auch eine, ich glaube, über schon ein paar tausend Jahre eingeübte Kulturtechnik.
Ja, und wir nehmen nach Hause von dieser Diskussion, dass wir uns alle das Föhngeräusch und die Einschlafgeräusche auf YouTube nochmal anhören.
Ich habe sie nicht gemacht, also wer es braucht,
aber
der
Sie
soll.
Haben ja gesagt, sie seien sehr faszinierend und ich nehme das Wort von Herrn Commerçant auf. Vielen Dank an das Publikum, das wirklich sehr aufmerksam, muss ich auch sagen, ist schon so sehr aufmerksam diese 45 Minuten durchgehalten hat. Ich hoffe, das war für Sie auch spannend und ertragreich und hat einige Impulse gegeben, jenseits von YouTube und darüber hinaus. Das war das SWR2-Forum mit dem Thema Die Welt als Klangkulisse. Wir haben geredet über die Kultur des Zuhörens, wie Zuhören funktioniert, ob wir eine Krise des Zuhörens haben. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Birgit Echtler, Geschäftsführerin der Stiftung Zuhören, Ulrich Commerçant, Minister für Kultur und Bildung des Saarlandes, Walter Filz, Leiter der Redaktion Hörspiel und Feature SWR. Ich bin Ralf Kaspari. Vielen Dank.